Auf Gnade kann man trauen. So ist das Thema, was Martin heute hat im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, in Vers 13. Und ich möchte gerne aus dem Römerbrief ein paar Verse lesen, die so deutlich machen, wo wir herkommen und wo wir ohne Jesus hingehen würden, aber wie Jesus auch verändert hat. Und so lese ich Römer 5, die Verse 14 bis 21. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Ich lese den Vers, den ich mit euch zusammen auseinander, oder nicht auseinander, sondern Punkt für Punkt durchdenken möchte, steht in 1. Petrus 1, Vers 13. 1. Petrus 1, Vers 13, da steht: Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Christi Jesu. In der ersten Hälfte dieses Kapitels hat der Apostel Petrus von der großen Errettung gesprochen, die uns durch Jesus Christus geworden ist. Von jener Errettung, welche die Propheten von ferne zwar geschaut haben, deren Größe und Herrlichkeit wir aber nicht ausschöpfen können, die nur immer tiefer geht, immer unergründlicher wird, je mehr wir versuchen, sie zu erforschen und auch zu verstehen. Ich bezeug's ja immer wieder, ich freue mich an dem Tag, wo ich beim Herrn bin und der Herr hat mir gesagt, und ihr werdet mich nichts mehr fragen. Wenn ich heute sein Wort betrachte und eins ins andere verfolge, stelle ich irgendwann fest, mir platzt der Kopf. Ich kann letzten Endes Gott nicht denken. Ich weiß nicht, wer das mal probiert hat. Ich schon, bin auch ziemlich zäh in diesen Fragen. Irgendwann kommt man an eine Grenze, wo man einfach sagen kann, Gott ist unfassbar groß und dann bin ich beim Glauben. Ich glaube es oder ich lasse es. Und das ist eine zentrale Frage, die wir auch heute Morgen im Zeugnis rausgehört haben. Die Errettung in Jesus Christus ist uns geworden, alle, die wir Jesus Christus angenommen haben. Wir wissen, wir sind errettet durch Jesus Christus. Und einem solchen Evangelium, ein Evangelium der Herrlichkeit, die von Vergebung, von Errettung, von Herrlichkeit spricht. Und das ist ja genau das, was auch Petrus immer wieder tut. Er weist ja immer wieder auch auf die Herrlichkeit hin. Darum kann er auch diesem Evangelium gegenüber Gehorsam fordern, wenn es einen jemand angenommen hat. Was nützt es mir, wenn ich etwas glaube und dann nicht tue? Nichts. Es ist ein toter Glaube. Deswegen mochten so manche den Jakobus nicht. Aber letzten Endes ist es eine Seite von einer Medaille. Es gibt zwei. Alles haben wir in Christus geschenkt. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine Verpflichtung. Ich würde sagen, eine heilige Pflicht, darauf zu antworten und danach zu leben. Und das ist heute ganz oft nicht mehr in. Die Rettung will ich wohl, die Herrlichkeit erwarte ich von Gott, die hat er mir ja versprochen, aber das Leben hier nach seinem Willen und Wohlgefallen interessiert mich nicht, da weiß ich es besser, funktioniert nicht. Aber ganz oft sind wir so unterwegs und das hat schlimme Folgen für uns persönlich, für unsere Umwelt. Und von daher, nochmal, ich gehe davon aus, wir sind geliebte Kinder Gottes, wir sind gerettet, uns wartet die Herrlichkeit, so wie bei Petrus. Und dann kommt er auf einmal um die Ecke und sagt, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Weil wir errettet sind, weil wir eine wunderbare Vergebung haben, weil wir eine schöne Gegenwart haben, wo wir niemals alleine sind und weil uns eine Herrlichkeit versprochen ist, die unausschöpflich unerklärbar ist. Darum, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Wenn ich jetzt hier den Gürtel aus der Hose ziehen würde, na, die Hose sitzt noch ein bisschen auf der Hüfte, aber wenn die Hose weiter wäre, würde mir die Hose rutschen. Das hätte zur Folge, dass ich nicht mehr laufen könnte. Ich würde über meine eigenen Hosenbeine fliegen. Und wenn das Bild, das hier Petrus nennt, das Umgürten der Lenden, dann steht ja dahinter, dass die im Orient langwallende Gewänder hatten. Und wenn die laufen wollten, mussten sie die hochraffen, damit sie sich bewegen konnten, zumindest schnell. Und dafür haben sie einen Gürtel gehabt, dann haben sie ihn umgebunden. Das ist hier genau das. Wenn wir nun gerettet sind, dann sollen wir im Glauben laufen. Und dazu gehört es, dass wir unsere Lenden umgürten. Das zeigt auch die Bereitschaft, wirklich zu gehen und nicht nur sitzen zu bleiben. Aber es gibt da noch einen anderen Gedanken dahinter, und den möchte ich euch auch nennen. Je wichtiger ein Unterricht ist, umso mehr muss der Kopf bei der Sache sein und man muss sich selbst und seine Gedanken zusammennehmen. Das übt die Steffi im Moment, dann macht sie die Tür zu, Entschuldigung, dass ich dich zitiere, am liebsten wäre ja, dass wir die Wohnung verlassen, dass sie ja nicht abgelenkt ist von ihrem Studium, weil sie ist gerade bei der Masterarbeit. Je wichtiger also die Tätigkeit, der Unterricht, desto höher die Konzentration. Und genau das ist auch der Gedanke, der dahinter steckt, wenn hier Petrus von Umgürtung spricht. Wir sollen quasi unsere Gedanken zusammennehmen, unsere Konzentration zusammennehmen, uns auf ein Ziel konzentrieren und uns nicht ablenken lassen. Denn wenn man sein Gewand nicht zusammenhält, seine Gedanken nicht zusammenhält, dann flattert auch die Gedanken in alle Richtungen davon. Also ich gehöre zu den aktiven Kindern und der Lehrer hat gesagt, der ist leicht ablenkbar. Das meint genau das, was hier Petrus auch sagt. Lasst euch nicht ablenken und dazu gehört Disziplin. Der Max hat was für mich Entscheidendes gesagt. Ich habe festgestellt, ich will so nicht weiterleben und ich wollte mich verändern. Dieser Wille ist notwendig, diesen Willen benutzt Gott. Ich meine, das Ergebnis, dass ich es nicht alleine kann, ist auch völlig klar und logisch. Aber der Wille, etwas zu verändern, muss da sein. Ich habe das letzte Mal davon gesprochen, sich ganz Gott hinzugeben. Und da habe ich eigentlich nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder ich sage, ja Herr, ich will dir aus ganzem Herzen folgen, mit aller Konsequenz. Oder aber ich sage, nein, das werden die allerwenigsten machen. Sondern die allermeisten werden sagen, auch im Reich Gottes, auch als Kinder Gottes, ich entscheide mich gar nicht. Aber dieses Nicht-Entscheiden ist ein klares Nein. Das sollten wir niemals vergessen. Also Gottes Reden fordert eine Antwort. Und wenn wir keine Antwort geben, ist die Antwort nein. Ich kenne genug Kinder Gottes, die ihr ganzes Leben lang niemals eine Entscheidung getroffen haben, ganz dem Herrn nachzufolgen. Und die Konsequenz ist, ihre Entscheidung lautet nein, ich will ihm nicht nachfolgen. Ich will gerettet sein, ich will Herrlichkeit, aber nachfolgen will ich ihm nicht. Mir steht es nicht zu, darüber zu urteilen, weil der Herr gnädig und barmherzig ist, urteilt er selbst. Aber eins weiß ich, ein solches Glaubensleben ist ein Glaubensleben mit massiven Mangelerscheinungen. Das sich gehen lassen ist der natürlichen Trägheit des Menschen geschuldet. Man ist zu träge, um sich zusammenzunehmen, eine Entscheidung zu treffen. Man lässt es einfach laufen. Man ist zu träge, um Konflikte zu vermeiden. Man erwartet aber auf der anderen Seite, dass die anderen sich zusammennehmen und die mit mir korrekt umgehen. Das ist ganz seltsam. Je träger ich bin, desto mehr erwarte ich von den anderen. Je mehr ich in meinem Sessel sitze und nichts mache, desto mehr beurteile ich den, der auf dem Fußballfeld steht und kickt. Deutschland hat 80 Millionen Trainer, aber nur wenige, die hinter dem Ball herrennen. Und so ist es im Reich Gottes auch. Nichts anderes, denn der Mensch ist so. Da, wo er träge ist und faul, da beurteilt er die anderen umso härter. Das ist das berühmte Beamten-Mikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Im Reich Gottes leider oft auch so, zumindest von der Einstellung der Menschen. Und so werden wir zu Leuten, die keinen Luftzug vertragen können und allen anderen die Schuld geben, nur nicht sich selbst. Zu Leuten, die keinen Rückgrat, keinen sittlichen Gehalt haben, die blind ihren Stimmungen und Neigungen folgen müssen, weil sie an der eigenen Natur scheitern und verkauft sind. Das ist die Folge eines Lebens, ohne dem Ruf zu beantworten, folge mir nach. Und ich weiß nicht, wo jeder Einzelne dann steht. Wer sich nicht zusammennimmt, wer nicht antwortet auf den Ruf Gottes, öffnet allen möglichen Einbildungen Tür und Tor. Er glaubt sich von niemand verstanden, von niemand geliebt. Und jeder Blick wird da interpretiert oder missinterpretiert. Und meint, alle Ursache zu haben, sich selbst bemitleiden zu dürfen. Arme, beklagenswerte Geschöpfe, jeder sucht das Seine. Und zum Schluss setzt man Gott auf die Anklagebank, dass er erbarmungslos ist. Wohl bemerkt, Petrus schreibt das der Gemeinde, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das ist Disziplin, das ist Anforderung an unser Leben. Und wenn mir nichts mehr passt, dann muss ich als allererstes bei mir suchen. Und wenn mir nichts mehr schmeckt, dann muss ich mir überlegen, habe ich mich vielleicht überfuttert? Also wenn ich Sport mache, wenn ich 30 Kilometer gerannt bin, da schmeckt mir das schalste Glas Wasser. Oder nicht? Ist doch so. Woher kommt das? Woher kommt, dass dich das so einschleift? Das kommt in unserem Glaubensleben zweimal vor. Oder einmal im Glaubensleben, einmal vorher. Weil man nie das nötige Erbarmen mit sich selbst gehabt hat, auch einmal hart und schonungslos mit sich selbst umzugehen. Daran liegt es. Bevor ich zum Glauben gekommen bin, war es notwendig zu erkennen, ich, Martin, kann's nicht alleine. Ich, Martin, bin nicht in der Lage, ein guter Mensch zu sein. Ich, Martin, kann Gott aus eigener Kraft nicht nachfolgen. Ich brauche Jesus Christus. Ich, Martin, kann vor Gott niemals gerecht sein. Ich bin ein Sünder, auf ewig verloren und ich habe es auch noch verdient. Wer nicht zu dieser Erkenntnis gekommen ist, hat keine echte Bekehrung hinter sich. Wenn ich heute über Gnade rede, und das tue ich sehr gerne, dann muss ich als erstes erkennen, dass ich Gnade bedarf. Denn nur begnadigt kann der, der schuld ist. Wer meint, er ist nicht schuld, braucht keine Gnade und hat auch keine. Das ist kompliziert, wenn ich das so sage. Aber begnadigt wird doch nur der, der schuldig gesprochen ist, oder? Ich weiß, es ist jetzt ein schöner Anlass, wir haben ein Zeugnis, wir wollen jemanden aufnehmen und dann so eine Predigt, deswegen sage ich, ich habe mich gewundert, warum ich die Predigt ausgearbeitet habe in der Form. Weil du es mir gerade bestätigt hast im Vorfeld. Es geht nicht anders. Und das zweite Mal ist dann, wenn ich zum Glauben komme. Ich habe es hier schon mehr wie einmal bezeugt. Dann bin ich gerettet. Halleluja. Dann schwebe ich 2 Zentimeter über dem Boden. Dann scheint alles zum Besseren sich zu wenden. Und dann scheint alles zu gelingen. Und ich gehe froh der Straße nach. Ich finde eine Gemeinde. Im ersten Augenblick ist das alles super. Und auf einmal, ganz langsam, schleicht sich der alte Mensch mit seiner Trägheit wieder ein. Der Max hat was Schönes gesagt. Ich möchte dem Herrn dienen und allen Menschen da, wo er mich hinstellt, wo ich Gelegenheit habe. Das ist der Schlüssel. Möchtest du das auch? Als ich zum Glauben kam, wollte ich das. Unbedingt. Meine Frau war der Leidtragende, war ja nie daheim am Wochenende. War ewig unterwegs, habe erzählt von der Liebe und der Größe Gottes. Ich habe das wörtlich genommen. Ich war dann ein bisschen seltsam, wenn ältere Menschen zu mir kamen und haben gesagt, meinst nicht, dass du mal übertreibst, jetzt bist du verheiratet, jetzt kannst du das auch mal lassen und so. Ich habe gar nicht verstanden, was sie von mir wollen. Ich kenne so viele, die sich weigern, vor Gott auf die Knie zu gehen und sich schonungslos die eigene Schuld und Sünde einzugestehen, sich der Sünde zu stellen. Und Kindern Gottes empfehle ich, geht doch mal auf die Knie, wenn ihr keine Ahnung habt, wie es um euch steht, und fragt den Herrn, Herr, was willst du, dass ich noch ändern soll? Wo bin ich noch nicht so, wie du mich haben willst? Und wenn das eine ernste Frage ist, dann wird die Antwort kommen. Eins sage ich aber auch, angenehm sind solche Stunden nicht. Aber notwendig und heilsam. Wir merken auf einmal wieder, dass wir Gnade und Vergebung brauchen. Und dass das kein Selbstläufer ist, dass das nichts Selbstverständliches ist. Wie das Mittagessen heute Mittag. Wir wissen ja gar nicht, was Hunger ist. Hunger nach Gnade, nach Vergebung. Wie soll aus Kindern, denen die Eltern niemals streng entgegengetreten sind, etwas Rechtes werden? Auch nicht gerade üblich. Gott ist ein Vater, der sich nicht scheut, energisch gegen uns aufzutreten, da wo es sein muss. Und er hat ein Recht darauf, nachdem er seinen Sohn nicht verschont hat, damit ich und du leben kannst. Er hat ein Recht darauf, er hat alles Recht darauf, uns das deutlich zu machen. Warum wollen wir unsere Schuld und Sünde wirklich nicht eingestehen? Da herrscht die berechtigte Angst, dass vom Stolz auf sich selbst nichts übrig bleibt. Und das ist so. Und das ist der totale Zerbruch. Wie viele Seelsorgegespräche habe ich mit Menschen schon geführt, die vielleicht 20 Jahre im Glauben sind, dann zu mir kommen und sagen, ich komme im Glaubensleben nicht weiter, ich bleibe hängen. Und ich frage sie, bist du einmal wirklich vor deinem Gott innerlich zerbrochen? Und die Antwort lautet, nein, das will ich nicht, weil ich nicht weiß, was übrig bleibt. Und dann sage ich, wenn du dich wirklich dem Herrn völlig hingibst, bleibt von dir zum Schluss gar nichts mehr übrig. Das ist das Ziel. Sondern dann macht Gott alles neu. Und das ist auch notwendig. Wir sehen das, dass Gott diese Erde nicht retten wird, sondern dass er sie neu machen wird. Und er will dich und mich neu machen. Und das beginnt mit der Bekehrung, hört aber niemals auf. Ich habe schon Leute auf Kanzel stehen sehen, die gesagt haben, ich habe mich bekehrt und taufen lassen, dann habe ich nichts Neues mehr dazugelernt, dann war mein ganzes Leben geklärt. So war seine Predigt, so war sein Dienst in der Gemeinde, so war sein Leben. Katastrophe hoch 10. Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass mit der Rettung alles vorbei ist. Umgürtet die Lenden eures Gemütes, eure Gesinnung, eures Sinnes. Die Lenden sind der Schwerpunkt unseres ganzen Körpers. Die einzige Richtschnur für unsere Gesinnung soll sein, gesinnt zu sein, wie Jesus Christus es auch war. Das wissen wir doch. Wie war denn seine Gesinnung? Er ist nicht daheim in des Vaters Schoß geblieben, in der Herrlichkeit. Er ließ nicht die Welt hier unten zugrunde gehen, sondern die Gesinnung Jesu Christi war, dass er sich selbst bis aufs Äußerste entäußerte. Was heißt entäußern? Ein Begriff, den wir heute gar nicht mehr so kennen. Ich habe ihn auch nachgeschaut. Sich opfern, weggeben, herschenken. Das ist entäußern. Opfern, weggeben, herschenken, freiwillig. Das ist die Gesinnung Jesu. Bist du bereit, dich zu opfern? Bist du bereit, dich herzugeben? Bist du bereit, dich wegzugeben? Immer wieder neu, jeden Morgen neu. Ein für alle Mal für die Errettung, aber für die Nachfolge jeden Tag neu. Ich habe eine liebe Schwester hier, die hat mal vor sich hingemurmelt, wie sie da ein bisschen geklagt hat, hat sie gesagt, ach, nimm dich nicht so wichtig. Kann man was von lernen. Kann man was von lernen, wenn wir wieder mal jammern und wieder mal klagen, wenn wir mal der Meinung sind, wir sind die Ärmsten und die Schlechtesten dran und was auch immer. Ach, nimm dich nicht so wichtig. Der Herr Jesus war der Höchste und er ist der Niedrigste geworden. So niedrig wie er werden wir niemals schaffen. Niemals. Und lass sie doch über uns lästern, lass sie doch über uns lachen, lass sie uns doch den Rücken zudrehen. So tief, wie der Herr gegangen ist, ist niemand von uns. Und wenn ich noch so tief sinke, er ist da und wartet auf mich. Und die Bibel sagt, er nimmt mich empor, da wo er auch hingegangen ist. Der Römerbrief sagt's, wer nicht mitleidet, wird auch nicht mitherrschen. Das ist ein Pärchen. Wer aus Christi Geist gezeugt ist, hat Christi Art und dem ist das Dienen zweite Natur. Für mich war das ein riesen Lernprozess, dass ich dem Herrn dienen wollte, aber den Menschen nicht. Bis mir Gott mal klipp und klar gesagt hat, du kannst mir nur dienen, wenn du dahin gehst, wo ich dich hinschicke. Und das sind nun mal andere Menschen. Warum? Menschen sind gemein, Menschen sind hinterhältig, Menschen sind falsch, Menschen tun einem nur weh. Das war mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich so geprägt war. Herr, ich will dir dienen. Du kannst mich hinschicken, wo du willst, nur nicht zu Menschen. Merken wir, wie albern das ist? Wenn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ist das Dienen ein Dienen am Menschen. Auf der unterschiedlichsten Art und Weise. Wohlwissend, dass der Mensch schlimmer ist wie ein Wolf. Wer wirklich sagt, ich folge Jesu nach und ich will in das Bild Jesu verwandelt werden und hat damit seine Errettung im Kopf, dann stimmt das. Aber es sollte auch vollkommen klar sein, dass er möchte, dass er anderen Menschen dient. Die Liebe Christi erkaltet nie. Sie stammt aus einer anderen Welt als aus unserer. Die durch Christus am Kreuz geoffenbarte Liebe Gottes gibt uns Macht, unseren Weg als Gegürtete zu gehen. Sobald wir nicht mehr völlig an die Liebe Gottes glauben, werden wir unnüchtern, kommen wieder unter die Herrschaft unseres alten Fleisches, das ach so bequem ist, halten uns oft für Märtyrer, welche niemand versteht, werden irrsinnig, das heißt, deren Sinne in die Irre geraten sind. Du hast von Irrlehre gesprochen. Die allermeisten Menschen dieser Welt sind Irrsinniger. Sie gehen in die Irre in ihrem Sinne. Charles Darwin war einer der größten davon. Um ihn nochmal einzuordnen. Die Geisteskranken sind also nicht nur in den Irrenhäusern, auch unter uns sind solche, die im Rückblick auf die Vergangenheit jammern. Ach, hätte ich nur das und das nicht getan. Max, wenn dir das mal kommt, dann bist du auf dem Irrweg, auf dem Irrsinn. Warum? Weil der Herr Jesus dir es vergeben hat. Er hat es weggetan. Er ist dafür gestorben. Du musst dafür nicht mehr sterben. Das ist erledigt. Das gilt übrigens für alle anderen auch. Nicht nur für Max. Wenn dich die Vergangenheit plagt, ganz viele sagen als Ausrede, hätte ich das und das nicht getan, wäre meine Vergangenheit nicht so gewesen, oder aber meine Gene, oder das, meine Kindheit und bla 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 bla. Der zweifelt an der Liebe und der Allmacht Gottes, dass er das alles wegtut. Und dass er alles neu macht in meinem Leben und neu gemacht hat. Es gibt keine Ausrede, es gibt nur der Zweifel an der Liebe, der Güte des großen Gottes und an seiner Allmacht. Es ist nicht von ungefähr, dass die evangelischen Theologen darüber nachdenken, ob Gott allmächtig ist oder nicht. Wenn Gott nicht allmächtig ist, dann hat der Mensch jedes Recht zu sagen, er hat mir halt nicht geholfen und mich nicht geheilt. Es geht um Entschuldigung. Da interessiert doch niemand sich für Gott, sondern da geht es um die eigene Entschuldigung. Das Schlimme dabei ist, du glaubst nicht mehr völlig an die Liebe Gottes und darum bildest du dir alles Mögliche ein und verlangst von anderen, dass sie dir die Rechnung bezahlen, die du über ihr Tun und Lassen führst. Arme Bettler mit verrückten, aus dem Gleichgewicht gerückten Sinnen. Die Welt ist voll armseliger Existenzen, die so leben. Und wenn wir heute in den Firmen gehen, geht es nicht mehr um Lösungen, sondern um Schuldige. Habt ihr das schon mal gemerkt? Im Technikbetrieb ist das für mich ganz schlimm, wenn es nicht mehr um eine technische Lösung geht, sondern als allererstes die Frage ist, wer ist schuld? Und das haben wir im Leben auch. Wenn man heute mit der Psychologie arbeitet, dann kommt als allererstes die Frage, wir müssen mal forschen, wer schuld ist an ihrem Verhalten. Die schwere Kindheit, der Partner, die Begegnung XY. Nüchtern sein, fordert uns der Petrus auf, seid nüchtern und gesteht euch ein, nein, ich selbst bin schuld. Und ich brauche Vergebung und ich brauche Korrektur und ich brauche Hinwendung und ich brauche Glauben, das heißt Vertrauen, dass Gott mich wirklich lieb hat und mich verändert in sein Bild hinein. Und jetzt komme ich zur Gnade, ich möchte euch nicht so sein und hoffe völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung, in der Erscheinung Jesu Christi. Das ist der zweite Halbsatz unseres Verses. Ich lese dazu noch Titus 2, 11 bis 14, weil die Gnade im Grunde nicht ein Gegenstand der Hoffnung, sondern des Glaubens ist. Wir brauchen nicht auf Gnade zu hoffen, das ist wichtig. Hoffentlich ist mir Gott gnädig. Ich erinnere mich an eine Schwester, die einen schweren Tumor im Hirn hatte, die sagt, hoffentlich ist der liebe Gott nett zu mir. Der Vater war Pastor in der Freikirche. Wie schlimm, wie grausam. Hoffnung auf Gnade? Nein. Sondern Glaube. Der Herr Jesus ist für meine Schuld und Sünde gestorben. Für die vergangene, für die gegenwärtige und die zukünftige. Glaub ich das? Glaubst du das? Dann hat es nichts mit Hoffnung zu tun. Dann ist das Vertrauen auf Gott. Er hat es gesagt, so ist es, Punkt. Mein Gewissen, was willst du von mir? Mein Lebenspartner oder was auch immer, was willst du von mir? Meine Eltern, meine Kinder, was willst du von mir? Gott hat durch Jesus Christus mir vergeben. Punkt um. Und er ist mir gnädig, weil Gott ein Gott aller Gnade ist. Merken wir, dass das Disziplin ist, wenn ich das so betone? Da brauchen unsere Gedanken nicht davon schwärmen. Umgürtet eure Lenden. Wenn die Angriffe kommen, meistens nachts, umgürtet sie. Lasst euch nicht niedermachen. Lasst euch von niemand irgendwas unterjubeln. Gott ist ein Gott aller Gnade. Er hat alles bezahlt. Er hat alles vergeben. Er hat alles geschenkt. Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns damit, wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, und besonnen, da haben wir es wieder, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Die Erlösung, die uns durch Jesus Christus gebracht wurde, die er uns gebracht hat, das ist alles, was wir brauchen, indem wir es annehmen, um unsere bisherigen Gesinnung abzusagen. Erinnern wir uns noch an dein Zeugnis. Das ist wirklich alles. Habe ich geschrieben? Ohne. Ich sage es nochmal. Ich habe nicht gewusst, was er sagt. Aber es ist biblisch wahr. Es ist biblisch wahr. Das ist das, was wir brauchen, um uns von der Gesinnung losmachen zu können, von einer Welt der Gottesentfremdung und Gottesferne und von der Ungerechtigkeit. Die Gnade wäscht und löst uns von aller Sünde. Wir haben alles in der Gnade, um jetzt schon hier Gott wohlgefällig zu leben, in der Erwartung, dass Jesus Christus unser Leben leitet und zu seiner Zeit wiederkommt. Die Frage ist, nehme ich es an? Es gibt ja verschiedene Arten von Typen. Mensch. Die einen, habe ich beschrieben, die sehen nur sich, ach, ich kann ja doch nichts, ich tauche nichts und ich versage immer. Das ist so der Mensch, der seine Talente, seine Gaben im Garten vergräbt und meint, er tut was Tolles. Dann gibt es auch die, die rennen los, fliegen auf die Nase und stehen auf und rennen nochmal los. Und wenn das so Menschen sind wie ich, dann geht das jahrelang so, bis sie endlich einsehen, aus mir heraus kann ich nichts. Sondern ich brauche den Herrn. Ich brauche den Herrn, der es leitet. Das ist uns heute gegeben. Die Titusstelle hier verbindet den Glauben und die Hoffnung. Glaube, habe ich gesagt, ist Vertrauen auf Gott und die Hoffnung. Wo verbindet er die Hoffnung? Jeder, der hart arbeitet, lernt, ich nehme das Beispiel wieder vom Studium, muss ein Ziel haben, sonst lernt er nicht. Das Ziel, das die Steff hat, ist jetzt ihren Master. Darauf fokussiert sich ihr Blick. Was ist mein oder dein Ziel im Leben? Was ist das Ziel deines Lebens und bin ich darauf fokussiert? Fokussiert, das finden wir in Managementkursen heute in der Welt auch. Die wollen auch alle fokussiert sein. Aber Kinder Gottes müssen fokussiert sein. Auf was bin ich fokussiert? Was ist Ziel meines Lebens? Was ist das Ziel jetzt für heute Mittag? Bin ich schon beim Mittagessen, was es zu essen gibt oder was ich noch kochen muss? Und was für morgen alles noch vorbereitet muss? Was ist das Ziel? Wo bin ich mit meinen Gedanken? Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Konzentrieren wir uns auf das, wo wir hinwollen. Wo willst du hin? Wo willst du in 5 Jahren sein? Wo willst du am Ende deines Lebens sein? Also ich weiß, wo ich in 5 Jahren sein will. Ich möchte in 5 Jahren beim Herrn sein. Ich möchte ihm weiter nachfolgen. Es sei denn, er ist gekommen, dann will ich ganz bei ihm sein. Das ist ein komisches Ziel, oder? Ach Herr, bewahre mich vor dem Abfall. Bewahre mich, dass ich eigene Wege gehe. Bewahre mich davor, dass ich frustriert von anderen Menschen einfach aufgebe und sage, mach doch den Mist alleine. Sollen sich halt andere anzicken lassen, sollen halt andere zugucken, wie dich ablagst. Ich habe meinen Job gemacht. Das ist ja genau das, was uns so gefährdet. Gerade dann, wenn der menschliche Erfolg ausbleibt. Wir haben liebe Kinder, aber es muss ja nicht unbedingt so sein, ja? Wenn die Kinder einem nur ein freches Mundwerk anhängen, dann bist du irgendwann mal in der Lage, sag, mach doch dein Kram allein, brauche ich nicht. Deswegen ist mein Ziel, in 5 Jahren immer noch dem Herrn treu dienen zu können und zu dürfen. Darauf muss ich mich aber konzentrieren, dass der Herr mich wirklich lieb hat. Und dass der Herr gute Wege mit mir geht, das ist das Zweite. Wenn er mich lieb hat, wird er gute Wege mit mir gehen. Und wenn ich ihm immer ähnlicher werden will, und das will ich, bedeutet das, dass er mich zum Menschen schickt, zu dienen, nicht zu herrschen. Herrschen werde ich einmal. Also sage ich mal 70 oder 80 Jahre dienen und dagegen dann, weiß nicht wie viel, Ewigkeiten, also zumindest von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie lang auch eine ist, zu herrschen. Das ist das, was Gott uns sagt. Jetzt geht es mir nicht ums Herrschen. Wenn du mal Personalverantwortung hast, denkst du manchmal, brauchst du auch nicht. Aber hier geht es darum, dass wir fokussiert sind, dass wir das Ziel vor Augen haben. Wo gehen wir hin? Was ist das Ziel, was wir als Kinder Gottes in unserer heutigen Zeit haben? Was ist unsere Christushoffnung, unser Zielbewusstsein? Wir haben es im Titus gelesen. Ich will meinem Herrn entgegenkommen zur Verwandlung in sein Bild hinein. Das ist mein Ziel. Und das ist die Christushoffnung, die wir haben. Und die mich ganz einnehmen soll. Wir hoffen völlig auf eine Gnade, die noch nicht da ist. Und das ist die Gnade, dass der Herr wiederkommt und uns zu sich holt. Das ist ja ein Glaube. Und das ist ein Geschenk. Das Geschenk können wir nicht erfassen. Ich habe gesagt, je mehr man sich damit beschäftigt, desto schwieriger wird es irgendwann im Kopf. Probiert es mal, euch vorzustellen, wie es sein wird, wenn du mit Christus auf dem Thron beim Vater sitzt, zur Rechten Gottes. Stell dir das mal vor, versuch's mal. Mal sehen, wann du aussteigst. Irgendwann steigst du aus, wenn du dir darüber Gedanken machst, wer Gott ist. Das Kleinste hat er erdacht, das Größte hat er erdacht. An jeden einzelnen Menschen denkt er, jede einzelne Biene hat er im Blick und. Machen wir das mal weiter. Und du sollst neben ihm auf dem Thron mit Christus sitzen. Was bedeutet, du sollst mit Verantwortung für diese Schöpfung im Vollumfang tragen, was wir heute übrigens auch schon ein Stück haben. Heute für die Erde haben sie kaputt gemacht, später mal für das ganze All. Also ihr versteht, wenn ich das versuche zu erklären, meine Gedanken, wie das irgendwann so groß wird, dass man es nicht mehr fassen kann. Gott ist nicht mit unseren Gedanken zu erfassen. Aber das ist die Gnade, die uns die Herrlichkeit bringen wird. Mich versage, dich versage, du mit deiner Vergangenheit, ich mit meiner Vergangenheit, mit meinem Nicht-Wollen, mit meinem Nicht-Können, mit meinem Gejammern und. Dem hat Gott diese Herrlichkeit versprochen, zugesagt, fest zugesagt. Und was Gott hält, das tut er gewiss. Darum gilt es, auch die Zeiten der Stille, die Gott dem einen oder anderen mal schenkt, ganz neu auszukaufen. Nützt man solche Zeiten der Stille gut aus, so sorgt Gott dafür, dass der Proviant der Widerstandskraft nicht ausgeht, wenn es wieder losgeht im Alltagstrott, wenn es wieder losgeht in den Kämpfen, in den Mühen, in den Plagen. Komisch ist nur, dass wir solche Zeiten der Ruhe oft nicht aushalten. Da werden wir hipplich. Das liegt aber auch wieder daran, dass wir unsere Gedanken, unsere Gesinnung nicht konzentrieren. Wenn wir Urlaub haben, dann höre ich ganz oft, ach, da gehe ich wandern, das ist super, mache ich auch. Da lese ich mal ein gutes Buch oder ich gehe mal ins Theater. Schweif. Alles in Ordnung. Die Frage ist nur, ich kann mit Gott wandern gehen, kann mich freuen an der Natur mit Gott. Ich kann ein gutes Buch lesen, das mich im Glauben weiterführt und. Die Fokussierung auf Gott ist auch im Urlaub, auch in Zeiten der Stille und der Ruhe notwendig. Denn sonst halten wir Stille nicht aus und kommen, ich sag's mal ein bisschen frankfurterisch, auf doofe Gedanken. Wenn es uns langweilig ist, der Odenwald sagt immer, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er so aufs Eis tanzen. Und das tun Kinder Gottes auch. Wenn wir uns so in unsere Wohlfühlzone bewegen, dann kommen wir auf blöde Ideen, oder? Unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Wir haben ihn noch nicht mit leiblichen Augen gesehen, aber wir lieben ihn. Und dadurch, dass wir auf ihn hoffen, werden wir ihm entgegengerückt. Und jetzt noch ein Gedanke zum Schluss. Wir entwickeln vielleicht im Laufe unseres Glaubenslebens eine Sehnsucht, Jesus persönlich zu sehen. Das ist so, wie wenn man eine Brieffreundschaft hat. Ich habe mir sagen lassen, im Internet gibt es das auch. Da chattet man, heißt das, also schreiben auf dem Rechner. Und dann kennt man den anderen vielleicht von einem gefakten Foto, also von einem geschönten Foto oder auch nicht. Und irgendwann möchte man den kennenlernen. Man möchte ihn sehen. Und manchmal wird die Sehnsucht immer größer. Der Herr schenke, dass unsere Sehnsucht, den Herrn wirklich zu sehen, mit Augen zu sehen, wie er wirklich ist, in unserem Leben immer größer wird. Dann wird die Sehnsucht auch immer größer, ihm zu begegnen. Und wenn man ihm begegnen möchte, dann kommt sofort der Gedanke, was wird er denn in mir sehen? Und dann möchte man ihm gefallen. Merken wir, wie das heißt, die Fokussierung, wir gehen ihm entgegen. Wir können das sehr, sehr vermenschlichen, da wird es deutlich, was Menschen alles anstellen, um einem anderen zu gefallen. Aber das kann es im Geistlichen auch sein. Ich rede jetzt nicht davon, dass man sich 4 Stunden beim Friseur setzt, sondern noch viel tiefer, noch viel mehr. Das ganze Leben konzentriert darauf, dass wenn wir ihm begegnen, dass wir ihm gefallen. Das ist die Sehnsucht, von der die Schrift spricht. Dass wir sein Kommen, seine Herrlichkeit erwarten. Und wenn wir dann noch begreifen, dass die Schrift uns ganz deutlich sagt, dass Jesus noch viel ungeduldiger auf uns wartet, noch viel sehnsüchtiger auf dich und mich wartet, dass wir endlich vereint sind. Wenn das wirklich von hier oben, vom Lesen ins Herz gerutscht ist, dann wird daraus Liebe, dann wird daraus Sehnsucht, ihm noch treuer zu folgen. Und das schenke der Herr. Unsere völlige Hoffnung ist Gnade. Die Gnade, die wir heute schon haben, weil er für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, ist die eine. Und dass er uns vergibt, alle unsere Schuld und Missetat. Und die zukünftige Gnade, dass er uns zu sich holt in die Herrlichkeit. Zum Schluss bleibt nur die Gnade. Amen.